Vielen Dank euch für das Lied. Rede du, mein Vater, heute zu mir, das wünsche ich mir. Wer von euch, kurze Abfrage, hat schon mal bei YouTube einen Film angeguckt im Internet? Mal kurz Handzeichen bitte. Schön, das ist eine Mehrheit. Wer von euch hat schon mal bei YouTube oder irgendwo im Internet einen Clip oder einen Film von einem Influencer angeguckt? Das ist genau die große spannende Frage, was ist überhaupt ein Influencer, bitte? Influencer. Influencer sind Menschen, wie der englische Name sagt, die andere beeinflussen, beziehungsweise sogar beeinflussen wollen. Das ist ganz spannend. Die nutzen sämtliche Online-Kanäle und machen Werbung für Produkte, für bestimmtes Design. Die zeigen, wie man sich schminkt. Alles Mögliche kann man sich da anschauen. Und diese Menschen, die haben sogenannte Follower, also Nachfolger, könnte man sagen. Menschen, die ihren Kanal abonnieren und sich jedes Video reinziehen. Und dann versuchen sie, das nachzumachen. Die kaufen die Produkte, sie tun sich so stylen wie die, die nehmen die Tipps von denen an. Ja, die hören auf die. Solche Influencer sind wertvoll für manche Firmen. Manche haben das als Marketingstrategie, dass sie da auf solche Leute setzen. Die schicken denen kostenlos jede Menge Produkte zu. Und wenn die das dann gut finden, dann bewerben die das in ihren Kanälen. Aber die bewerben nur Dinge, die sie selbst auch wirklich gut finden. Die machen nicht für alles Werbung. Manche von denen haben Hunderte, Tausende Nachfolger. Und einige haben sich selbstständig gemacht. Die arbeiten gar nicht so in dem Beruf, sondern die machen nur Videos. Das reicht ihnen, um ihren kompletten Lebensunterhalt zu verdienen. Influencer sind Beeinflusser. Und darum soll es heute ein bisschen in unserer Predigt gehen, um Beeinflusser. Das Thema der heutigen Predigt heißt, sei ein Influencer. Ich meine damit nicht die Krankheit für alle Krankenschwestern, nicht die Influenza, sondern den Influencer. Genau, das ist noch ein kleiner Unterschied. Genau. Wir sind gerade mitten in so einer Predigtreihe im Philipperbrief. Wir haben da jetzt zwei Gottesdienste Pause gehabt, wegen anderen Gottesdiensten, und jetzt steigen wir wieder ein in dieses Thema vom Philipperbrief. Der Philipperbrief wurde geschrieben von Paulus, während er im Gefängnis war, in seiner ersten Zeit im Gefängnis, an die Philipper, wie der Name schon sagt. Und Paulus war zu der Zeit schwer bewacht. Er war im Gefängnis in Rom, aber er war auch in dieser Zeit ein Influencer, ein Beeinflusser. Ich finde das deutsche Wort nicht so schön, deswegen sage ich das englische, aber auch deutsch ist super. Und er hat versucht, Menschen zu beeinflussen. In Rom, er hat viele der Wachen zu Jesus geführt. Hohe Beamten in Rom haben Jesus kennengelernt während dieser Zeit und er hat viele Briefe geschrieben. Er war ein Influencer. Das Wort werdet ihr heute noch ein paar Mal hören. Er hat viele Briefe geschrieben, unter anderem eben an die Philipper. Und die Philipper, das waren Menschen, die hatten den Paulus richtig lieb. Die hatten ihn gern. Er hat ihre Gemeinde gegründet. Er hat ihnen das Evangelium erklärt. Er hat ihnen gezeigt, wie sie zu Jesus kommen können. Und deswegen haben sie ihn von Herzen lieb gehabt und sie haben für ihn gebetet. Und wir lesen jetzt zusammen, wenn ihr eine Bibel habt, nehmt sie gerne raus. Philipper 1, die Verse ab 18 bis 26. Und dann lest mit. Genau, wir lesen jetzt nur die ersten zwei Verse. Philipper 1, Vers 18 und 19. Aber auch in Zukunft werde ich Grund zur Freude haben, weil ihr für mich betet und Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht, bin ich sicher, dass hier alles zum Besten für mich ausgehen wird. Bis hin hier erstmal. Paulus sitzt also im Gefängnis. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Gefängnis war, so mal die Erfahrung gemacht hat. Ich frage jetzt nicht ab, dass ihr dieses Gefühl mal mitgenommen hat. Die waren bestimmt nicht so bequem damals wie heute, die Gefängnisse. Und er saß da, aber er hatte gar nicht so die Sorge. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man im Gefängnis sitzt, dann macht man sich über allerlei Dinge Gedanken. Und Paulus sagt, hey, ich bin frohen Mutes, eigentlich geht es mir ganz gut. Warum? Wegen zwei Dingen. Erstens, ich habe den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist da, der Heilige Geist ist etwas, das jeder Christ hat, in dem Moment, wo er Jesus zu seinem Retter und Heiland nimmt. Auch wir haben den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist ein Tröster, jemand, der einem beisteht. Und deswegen sagt Paulus, ich kann relativ entspannt sein im Gefängnis. Auf der anderen Seite ist da das Gebet. Das Gebet der Philipper, das ihn unglaublich ermutigt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, so diese unglaubliche Ermutigung, die man durch das Gebet erfahren kann. In gewisser Weise, mittwochs haben wir hier Gebetsstunde einmal im Monat, da gibt es so eine Gruppe in Philippi, die treffen sich wie bei uns und die beten. Und die beten auch für Paulus und Paulus weiß das. Ich finde ganz spannend, dass Paulus hier an gar keiner Stelle sagt, betet ihr eigentlich für mich, ich hoffe so, ne? Der geht davon aus. Also für Paulus ist klar, die Gemeinde betet für ihn, logisch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Wir müssen beten füreinander und wir brauchen das auch, das Gebet füreinander, für die Ältesten, für die Leiter, für die Bereichsleiter und für uns Pastoren. Für mich ist das so unglaublich ermutigend, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe für dich gebetet. Sei es nach einer Predigt oder für das Zeltlager, für Dinge, weil ich weiß, ich kann das nicht machen. Ich kann reden, ich kann irgendwelche Sachen machen, aber wenn Gott das nicht verwendet, um da was Großes draus zu machen, dann ist das nichts wert. Wir brauchen das Gebet. Wir brauchen das Gebet voneinander und füreinander. Und Paulus, der weiß, die Menschen in Philippi, die beten für mich. In Johannes Kapitel 14 sagt Jesus, wenn ihr etwas in meinem Namen bitten werdet, so werde ich es tun. Eine unglaublich große Verheißung, die wir als Christen haben. Wenn wir etwas bitten in Gottes Namen, wird er es tun. Gott hört zu. Im Sinne von eines Influencers könnte man sagen, Gott hat deinen Kanal abonniert. Er ist ein Follower. Er hört dir zu. Also wir sind Nachfolger Jesu, aber er hört zu, wenn wir reden. Wenn wir beten, hört er zu. Und nicht nur so ein, ja, ich scroll mal die Kanäle im Internet durch, was läuft da alles so und überfliegt es so ein bisschen. Nee, er hört interessiert zu. Ihn interessiert es, was dich bewegt. Was du denkst, ist ihm nicht egal. Ist doch ein faszinierender Gott, dass wir so einen Gott haben dürfen. Cao Studd, einer sehr berühmter Missionar in Afrika und in China, der war viel unterwegs zu einer Zeit, da gab es noch kein Internet, kein YouTube und auch keine Influencer im Internet. Aber er schrieb in seinen Memoiren eine Geschichte, die er erlebt hat, er aufgeschrieben. Meine Familie wusste nichts mehr von uns, als dass wir im Herzen Chinas lebten. Eines Tages waren unsere letzten Mittel aufgebraucht. Und soweit wir sehen konnten, hatten wir keinerlei Aussicht auf irgendwelche menschliche Unterstützung. Wenn die nächste Post uns keine Hilfe brachte, starrte uns der Hungertod an. Wir beschlossen, einen Gebetsabend zu halten. Wir verweilten wohl 20 Minuten im Gebet, bevor wir uns von den Knien erhoben. In diesen 20 Minuten hatten wir Gott alles gesagt. Der Postbote kam zur festgesetzten Zeit und wir überflogen die Briefe. Da war nichts. Ich ging noch einmal zu dem Postsack, fasste ihn an den Ecken und schüttelte ihn aus. Da kam noch ein Brief zum Vorschein mit einer uns gänzlich unbekannten Handschrift. Der Inhalt des Briefes aber war: Aus irgendeinem Grund habe ich von Gott den Befehl erhalten, Ihnen einen Scheck über 100 Pfund zu schicken. Gott hat mich in dieser Nacht nicht schlafen lassen. Warum er mir befiehlt, Ihnen diese Summe zu schicken, weiß ich nicht. Hier ist das Geld. Wir haben einen Gott, dem alle Ressourcen, alle Mittel, alles auf dieser Erde zur Verfügung steht. Ihm gehört das alles. Wir haben in gewisser Weise alle Möglichkeiten mit Gott. Nicht, weil wir als Influencer so mächtig und so stark wären. Das waren die Philipper auch nicht. Sie waren eine kleine, schwache Gemeinde. Aber weil wir einen großen und starken und mächtigen Gott haben. Für Paulus war es selbstverständlich, dass diese Menschen für ihn gebetet haben. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, wenn wir beten, ist das wie so ein Pokerspiel. Jeder von uns hat Karten zugeteilt bekommen. Lebenskarten, so Pokerkarten hier. Eine Queen, vielleicht ist einer die Prinzessin von seinem Papa oder jemand hält sich für das Ass, ich weiß ja nicht. Aber jeder hat Karten zugeteilt bekommen, vielleicht auch Gaben, Dinge, die wir gut können. Und wenn du Christ bist, dann hast du zusätzlich noch die Jokerkarte bekommen. Du hast die Gebetskarte bekommen. Du bist Influencer, du kannst bei Gott beten. Und Gott hat versprochen, er hört zu. Jetzt ist es nur so, ich stelle manchmal fest, unser Leben, wir spielen es wie ein Pokerspiel. Wir spielen und wir halten die besten Karten zurück. Die muss man ja vielleicht aufheben für einen wirklich dringenden Fall. Wer weiß, die Jokerkarte, nee, die spiele ich mal noch nicht. Dabei ist die Joker-Karte, die Gebetskarte, eine Karte, die hat einen Bonuswert. Falls jemand die Spielregeln noch nicht verstanden hat von Poker, ich kann die Joker-Karte immer wiederlegen und wieder zurücknehmen. Und ich kann sie wiederlegen. Und diese Karte sticht alle, sie schlägt. Aber ganz oft spielen wir sie gar nicht, obwohl wir sie haben. Nicht sehr ein kluger Spielzug. Wir haben mit der Gebetskarte die ultimative Möglichkeit, ein Influencer bei Gott zu sein. Und das ist deswegen auch mein erster Punkt. Sei ein Influencer. Bete ohne Unterlass. Denn wir haben die Gebetskarte, die Joker. Bete für deine Familie, für deine Freunde, für deine Eltern, für deine Kinder, deinen Ehepartner. Bete für deine Gemeinde, für alle, die Leitung haben, die Mitarbeiter, die Pastoren, die Ältesten, die Bereichsleiter. Und bete dafür, dass Gott dir zeigt, für wen du beten sollst. Sei ein Influencer. Wir haben diese Karte, du musst sie nur noch spielen. Wir lesen ein Stück weiter im Text, Philipper 1, 20 und 21. Denn es ist meine sehnsüchtige Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass ich in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus durch meinen Leib hochgepriesen werde. Sei es im Leben oder durch den Tod, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Paulus ist irgendwie schon knallhart. Er hat so eine brennende Zukunftserwartung. Das heißt hier, ich habe eine sehnsüchtige Erwartung. Eine sehnsüchtige Erwartung, dass er Gott alle Ehre in seinem Leben macht. Diese Sehnsucht, das drückt so dieses aus, wenn so ein kleines Kind oder so ein kleines Kinder vor dir steht und sie wissen, jetzt kommt was. Die können nicht ruhig sitzen. Also die gucken dann ständig, oh, wo kommt's, wo ist es, wo ist es? Und diese sehnsüchtige Erwartung, das ist genau dieses, ich gucke, wo kann ich Gott Ehre machen in meinem Leben? Er ist nicht so der ganz entspannte Typ, und der so hinsitzt und wird schon irgendwie laufen. Nee, er ist elektrisiert. Eine sehnsüchtige Erwartung, Gott in seinem Leben Ehre zu machen. Er ist heiß, könnte man sagen. Und dann ist ganz spannend, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, da gibt es so einen Blickwechsel, so einen Perspektivwechsel mitten im Text. Da heißt es hier, ich habe es farblich markiert, dass man es sehen kann, ich habe eine sehnsüchtige Erwartung, dass ich, Paulus, in nichts zuschanden werde, sondern Christus durch mein Leben hochgepriesen wird. Ich soll nicht zuschanden werden, sondern das Gegenteil ist, dass Christus hochgepriesen wird. Also er geht von sich zu Paulus, von sich Paulus zu Gott, zu Christus. Seine einzige Sorge ist nicht um sein Leben, um seine Gesundheit, sondern darin, dass er in seinem Leben zuschanden wird. Das bedeutet, Gott keine Ehre gibt. Das ist seine Sorge. Seitdem Paulus vor Damaskus, die meisten werden die Geschichte kennen, Jesus kennengelernt hat, ist er ein neuer Mensch geworden. Er sagt, es war für mich wie ein Tod. Ich bin dort gestorben und neu geboren zugleich. Seit diesem Zeitpunkt ist Jesus in seinem Leben und hat ihn nie wieder verlassen. Und seit diesem Zeitpunkt dreht sich alles bei Paulus nur noch um Jesus. Das Einzige, was für Paulus zählt, ist Jesus. Deswegen sagt er, Jesus ist mein Leben. Ich stelle mir das so vor wie bei so einem jungen Unternehmer. Einer, der frisch eine Firma gegründet hat. Wenn der sich über irgendwas Gedanken macht, dann über seine Firma. Von morgens bis abends baut er an dieser Firma, überlegt, wie er das machen kann. Er managt, er plant und auch nachts denkt er nur noch an diese Firma. Er versucht, das Beste zu geben. Und so geht es Paulus. Wenn er über irgendwas nachdenkt, dann darüber, über das Reich Gottes, dann darüber, wie er Gott Ehre machen kann. Das ist das Einzige, was ihn wirklich bewegt. Klar, essen und trinken müssen wir auch noch, logisch. Aber ein Unternehmer, der isst und trinkt irgendwie nebenher. Das ist nicht so das Wichtigste. Und darum kann er sagen, für mich ist Christus das Leben. Also Jesus ist mein Leben. Ich kenne gar nichts anderes. Jesus Christus ist die Quintessenz, ja, der Grund meiner Existenz, sagt Paulus. Darum lebe ich. Und alles andere ist unwichtig. An einer anderen Stelle, alles andere ist Dreck. Und darum sorgt er sich. Wie kann ich Jesus Ehre geben in meinem Leben? Und das macht für ihn einen unglaublichen Unterschied. Er braucht sich nicht sorgen, weil er andere Sorgen hat, nämlich nur das Reich Christi und nicht um sich selbst. Seine einzige Sorge lautet, wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht zuschanden werde, sondern Christus durch meinen Leib hoch gepriesen wird. Was sind so deine Sorgen? Ich weiß nicht, was du dich heute Morgen schon am Frühstückstisch gefragt hast, so Nutella oder Honig oder was waren so die wichtigen Dinge heute Morgen? War es auch, wie kann ich Christus in meinem Leben heute hoch gepriesen werden? War das deine Hauptsorge? Oder wenn du noch nicht gefrühstückt hast, wir waren eine Stunde weniger auf der Fahrt hierher, was war deine Sorge, deine Motivation? Was war dein Lebensantrieb? Worum kreisen deine Gedanken in der Regel so? Geht's dir wie Paulus? Und du steckst hinter dieser einen Frage, wie kann ich Gott in meinem Leben ehren und preisen? Ich muss ganz traurig feststellen, dass ich ganz oft das nicht zu unserem meinem Lebenskredo haben. Dieses Lebenskredo von vielen Menschen lautet in der Regel, unser Leben ist irdischer Gewinn. Und sterben bedeutet, diesen Gewinn loslassen. Und das will keiner. Keiner will diesen Gewinn loswerden. Vollkommen verdreht. Paulus hat es genau umgedreht. Er sagt, das ist eigentlich so unwichtig. Ihr habt auf eurem Stuhl so einen Zeitstrahl gefunden. Den dürft ihr gerne mal rausnehmen. Wenn nicht, nehmt einen vom freien Nebenstuhl. Ein Zeitstrahl von 0 bis 110. Das soll unser Leben repräsentieren. Wie alt ihr so seid. Und jetzt ist natürlich so, jeder von uns ist unterschiedlich alt und hat schon einen Teil seines Lebens gelebt. Und dieser rückwirkende Teil, den wollen wir mal nicht betrachten. Der steht uns nicht mehr zur Verfügung. Mit dem können wir jetzt gerade nichts mehr anfangen. Da können wir jetzt auch Gott keine Ehre mehr geben. Da können wir jetzt nichts dran ändern. Deswegen reißen wir den mal ab. Das heißt, ihr könnt jetzt gucken, also ich bin 31, ihr könnt schauen, wie alt ihr seid und einfach vorne den Teil abreißen an der Zahl, wo euer Alter ist. Und dann ganz wichtig, diesen Zettel nehmen, den abgerissenen, und in die Hosentasche stecken, damit er nicht rumliegt. Sehr gut. Genau, dann habt ihr so einen Restzettel und jetzt ist natürlich so, die wenigsten von euch, ich würde mich natürlich freuen, aber die werden 110. Die wenigsten von euch werden es schaffen, ich vermutlich auch nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen schätzen. Jetzt geht es darum, ihn dort abzureisen, wo wir denken, was ist so unsere Lebenserwartung, vielleicht so ganz grob. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Also die Statistiken sagen so, die meisten von uns werden wahrscheinlich so zwischen 75 und 85 Jahre alt, vor allem die Männer, die Frauen werden ein bisschen älter. Die haben nochmal 2 Jahre extra. Reißt es einfach mal dort ab, wo ihr denkt, das ist so ungefähr, das vielleicht, wer weiß, die Lebenserwartung so. Ne? Ich reiße es mal so bei mir bei 80 ab. Und auch diesen Zettel wieder wegstecken. Ne? Genau, super. So, jetzt habt ihr einen Zettel übrig. Dieser Zettel markieren die Jahre, die wir noch zur Verfügung haben, um Gott Ehre zu geben. Schaut euch an, das sind die Jahre. Wie können wir Gott in diesen Jahren die maximale Ehre zukommen lassen? Wie kann ich Gott in meinem Leben groß machen und ihm die Ehre geben? Der zweite Punkt steht unter der Überschrift, sei ein Influencer, ehre Gott mit deinem Leben. Ich habe mal so 5 Tipps zusammengestellt, wie das ganz praktisch aussehen könnte. Wie kann ich Gott mit meinem Leben eigentlich Ehre geben? Und das Erste, das möchte ich gleich vorne wegschicken, du kannst gar nichts tun. Gott ist schon so groß, dass wir nichts tun könnten, um dieser Größe noch irgendwas hinzuzufügen. Das muss, faktisch können wir mit unserem Leben nichts tun, um Gott größer zu machen. Er ist schon groß. Aber das ist auch nicht der Hauptpunkt, denn es geht darum, dass Gott auf dieser Erde groß gemacht wird vor den Menschen. Dass wir Gott Ehre erweisen, solange wir auf dieser Erde sind. Und deswegen der erste wirkliche Tipp, Punkt 2. Wir können Gott ehren, indem wir ihm das Beste geben. Gott ist nicht nur Vater, das ist richtig Hammer, er ist aber auch König. Und wenn ich so einen ganz hohen Beamten vor mir sehe und der zu mir zu Besuch kommt, dann überlege ich doch, was koche ich jetzt, was mache ich? Ich würde eher nicht den letzten alten Brotkanten nehmen, der schon hart ist, und ihn hinlegen. Das wäre mir schon sehr peinlich. Also ich würde lieber zu meinem Nachbar gehen und fragen, hey, kannst du mir noch ein frisches Brot geben? Ich dachte, da kommt der Präsident so und so und König so und so. Ich brauche dringend was Gutes. Manchmal behandeln wir aber Gott und seine Gemeinde genau so. Wenn wir überlegen, was könnte mir Gott geben, wo könnte ich ihm mein Bestes geben, dann überlegen wir, was brauche ich nicht mehr? Was ist mir unnötig so in meinem Leben? Was kann ich vielleicht abgeben? Die Gemeinde braucht einen Fernseher, vielleicht kaufe ich mir einen neuen, einen guten, dann kann ich den alten spenden. So diese Einstellung, da rebelliert was in mir, weil Gott möchte das Beste haben. Er ist würdig, das Beste zu haben. Aber jetzt nicht nur bei materiellen, sondern auch bei der Verwendung unserer Zeit, bei unserem Einsatz. Gott will, dass wir das Beste geben. Egal, ob jetzt beim Kloputzen im Gemeindehaus oder draußen in den Außenanlagen, wenn wir was bauen oder im Bistro oder in der Band. Gott möchte, dass wir das Beste geben, weil er es wert ist, das Beste zu bekommen. Ein weiteres, wie wir Gott groß machen können, ist durch unsere Lippen, durch das, was wir sagen. Wir haben einen so großen, grandiosen und mächtigen Gott, wir müssen auch nur noch darüber reden. Wir brauchen uns nicht zu schämen, überhaupt nicht. Woran merken die Menschen in deiner Umgebung, dass dein Gott ein großer, mächtiger, herrlicher Gott ist, den du liebst? Wenn du betest im Restaurant, versuchst du es zu verstecken? Oder dürfen die Leute sehen, dass du einen großen und mächtigen Gott hast? Wenn du mit Menschen redest, woran erkennen sie, dass du diesen Gott liebst? Wo machst du Gott in deinem Leben groß? Wir können von Gott schwärmen. Wir haben einen so tollen Gott. Wir können von ihm erzählen und von dem erzählen, was er in unserem Leben schon alles getan hat. Und so Gott die Ehre geben und Gott groß machen. In 1. Samuel 2, Vers 30, dort steht es, da spricht der Herr, denn die mich ehren, werde auch ich ehren und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. Lasst uns Gott ehren und ihm Ehre geben. Ein weiterer Punkt, wie wir Gott groß machen können in unserem Leben, ist, indem wir alle Dinge in seinem Namen tun. Kolosser 3, Vers 17 und 23, dort heißt es, und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn, Jesus, und dankt Gott dem Vater durch ihn. Alles, was ihr tut, von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wenn du also morgen wieder arbeiten gehst, in der Firma sitzt und arbeitest, dann gib dein Bestes. Hau rein und tu es nicht für Gott, für den Chef, für deine Firma, tu es für Gott. Gott sagt, alles, was wir tun, sollen wir für ihn tun, auch auf der Arbeit. Wenn du morgens die Vesperbrote richtest für deinen Ehemann und deine Kinder, wenn du die Windeln wechselst, das Klo putzt, das Bad sauber machst oder zum x-ten Mal einen Streit schlichtest mit deinen Kindern, dann tu es für den Herrn. Der Herr ist der Adressat dessen, was wir tun. Und wenn du morgen die Schulbank drückst oder im Lehrsaal sitzt, dann lerne, was das Zeug hält, aber tu es für den Herrn und nicht für den Dozenten. Und wenn du heute Nachmittag jemanden zu Besuch da hast, jemanden einlädst, dann gib, was du kannst und tu es für den Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. So ehrst du Jesus Christus. Und ein fünftes. Lob, Preis und Dank. Wir können Gott loben, wir können ihn preisen, wir können ihm danken, wir können das ihm sagen. Wir können das im Stillen tun, wir können das tun in unserem Kämmerchen oder auch mit anderen Menschen zusammen. Aber Gott wird geehrt, indem wir ihn loben und preisen und ihm Dank sagen für das, was er tut, getan hat und für das, was er ist. Ein kurzer Psalmausschnitt aus 105, da heißt es, preist den Herrn und rühmt seinen Namen. Verkündet allen Völkern seine großen Taten, singt und musiziert zu seiner Ehre. Macht alle seine Wunder bekannt, seid stolz auf ihn, den heiligen Gott. Ja, alle, die seine Nähe suchen, sollen sich freuen. Ehre Gott mit deinem Leben. Sei ein Influencer. Ehre Gott mit deinem Leben. Jetzt sind wir schon auf der Zielgeraden zum letzten Punkt, wie wir Influencer sein können. Und dazu nehmen wir nochmal die Bibel raus, Philipper 1, und lesen ab Vers 21 bis 26. Denn für mich ist Christus das Leben, und das Sterben ist mein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleische, damit ist das Leben auf der Erde gemeint, mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch, also auf der Erde, zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben werde und will auch gerne bei euch allen verbleiben zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr meinetwegen umso viel mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, weil ich dann erneut bei euch bin. So ein waschechter Konflikt. Paulus sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Was mache ich denn da? Wörtlich sagt er, ich fühle mich bedrängt. Und das ist so ein Bild, was er da verwendet, auch hier im Text. So ein Bild von einer Wanderung im Gebirge, wo links und rechts nach oben so steile Wände nach oben schießen. Kennt ihr das? Man läuft deswegen so einen Pfad und links ist eine Wand, rechts ist eine steile Felswand und die sind ganz eng und du kannst nicht nach links und nicht nach rechts. Und du läufst da durch und du fühlst dich bedrängt. Und so geht's ihm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist ein richtiger ein Kampf für ihn. Er kann nicht ausweichen. Auf der einen Seite steht Jesus Christus, wie bei so einer Waage. Jesus Christus, sein ganzes Leben, wir haben es gehört, gehört Jesus Christus. Jesus ist sein Leben. Und er hat so hart gekämpft für dieses Ziel. Und er freut sich um jeden, der zu Jesus kommt. Und es ist der einzige Grund, warum er überhaupt im Gefängnis sitzt. Jesus. Er hat viele Menschen zum Glauben geführt und er wird sich über nichts mehr freuen, endlich bei Gott im Himmel zu sein, bei seinem geliebten Herrn Jesus sein zu dürfen. Hier in Vers 23, ich habe Sehnsucht, Leute, abzuscheiden und bei Christus zu sein, endlich. Ist Paulus depressiv? Könnte man meinen, ne? Ist er lebensmüde? Nee, ist er nicht, garantiert nicht. Er sagt nicht, das Leben ist schlecht, das Leben ist blöd, ich will endlich weg. Das macht er nicht, im Gegenteil, er sagt, das Leben ist was Tolles, was richtig Gutes. Aber im Vergleich zur Ewigkeit kann es nicht mithalten. Ich sehne mich danach, endlich bei meinem Herrn Jesus Christus zu sein, weil der Himmel einfach so viel unglaublich viel besser ist. Im Griechischen ist wieder so ein Wortspiel, das können wir im Deutschen gar nicht ausdrücken. Wörtlich steht da, bei Christus zu sein, ist viel mehr besser. Also dreimal eine Steigerung. Wir haben das im Deutschen nicht. Das ist die Superlative der Superlative. Am besten. Also so viel höher ist es. So groß ist es, im Himmel zu sein. Und auf der anderen Seite, da schreibt er, steht dieses fruchtbare Wirken. Fruchtbar sein, das ist ein Bild, das wir im Neuen Testament immer wieder finden, von den Früchten. Und die einzigen Früchte, die Ewigkeitswert haben, die sind, wenn Menschen zu Jesus finden. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Das heißt fruchtbar wirken. Und der einzige Grund, warum er sagt, macht es noch Sinn, noch nicht zu Jesus zu kommen, ist, weil ich dann noch die Chance habe, noch mehr Menschen von dieser guten Botschaft zu erzählen. Wir erinnern uns an den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, kurz bevor er in den Himmel gegangen ist, den Missionsauftrag, in einem Satz, mache zu Jüngern alle Völker. Und macht dies, indem ihr sie tauft, indem ihr sie lehrt, aber mache zu Jüngern, das ist der Auftrag, Evangelium pur. Und das ist das Wichtigste im Leben eines Christen, ist die oberste Priorität. Die Verkündigung des Evangeliums Gottes ist wichtiger, ist der wichtigste Auftrag für jeden Christen. Es ist geradezu die Existenzberechtigung. Und Paulus sagt, habe ich schon geklickt, das ist viel wichtiger. In Vers 24 sagt er, es ist nötiger im Fleisch zu bleiben um euretwillen. Das ist gewichtiger, schwerer, fällt nach unten. Und wohlgemerkt, das finde ich wirklich spannend und das ist ein wichtiger Punkt, er sagt nicht, dass er es für sich schön findet, wenn er noch viele Leute bekehren kann, sondern es ist wichtig um der anderen willen. Der Fokus liegt bei den anderen. Sein Fokus liegt nicht darauf, sich eine Gemeinde zu schaffen, in der er sich 100% wohlfühlt, in der alles passt, in der Harmonie ist. Nein, sein Fokus liegt darauf, Menschen, die Gott nicht kennen, zu erreichen und für das Reich Gottes zu gewinnen. Welchen Punkt hat der Heilige Geist bei dir angesprochen? Wo brauchst du, wo brauche ich, wo brauchen wir vielleicht eine geheiligte Erneuerung unserer Gedanken? Wo sind uns andere Dinge wichtiger, als die Unerreichten zu erreichen? Vielleicht ist es bei dir das Kuchenbuffet, was wir nachher genießen dürfen, draußen. Am Ende des Gottesdienstes ist dein erster Gedanke, ich will das beste Stück. Oh, ich freue mich drauf, so gut. Und du läufst nach draußen. Dann wäre es angebracht, nachher zuerst nach Leuten Ausschau zu halten, die neu hier sind, die das Evangelium noch nicht kennen, und ihnen das beste Stück Kuchen anzubieten und sie zu bedienen. Oder womöglich sind es bei dir die Lieder im Gottesdienst, die dir wichtiger geworden sind. Es ist dir wichtiger, dass deine Liedwünsche respektiert werden, anstatt dass Nichtchristen sich wohlfühlen im Gottesdienst. Dann bitte Jesus um Vergebung. Oder wie sieht es mit deiner Freizeitgestaltung aus? Verbringst du Zeit mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Und wenn ja, wissen sie, dass du Jesus lieb hast? Und woran sehen die das bitte? Wenn das Evangelium in unserem Leben Priorität bekommt, wenn es zum Wichtigsten wird, dann können wir nicht anders. Dann wird es aus jeder unserer Poren hervorquillen. Dann werden wir nicht anders können, als davon zu schwärmen, was für einen Gott wir haben und den Menschen von dieser frohen Botschaft zu erzählen. Es ist die beste Botschaft, die es gibt. Jetzt ist das Problem, wir leben in einer sündigen Natur. Und diese Natur, die neigt unglaublich stark dazu, zu Egoismus, zu Selbstbezogenheit. Und ich glaube, es gibt keinen von uns, der die natürliche Gabe innehätte, andere über sich selbst zu stellen. Keiner von uns würde von sich sagen, oh, mein erstes Herzensanliegen sind alle anderen und danach komme ich. Das liegt in dieser sündigen Natur. Wir brauchen es, wir brauchen ein Ringen darum, dass wir einen Jesus-Charakter bekommen. Gott muss unser Denken, unser Herz verändern und er möchte das auch, wenn wir es zulassen. Es ist noch keine 4 Wochen her, da waren meine Frau und ich, saßen wir im Wohnzimmer auf den Knien und haben gebetet, weil wir gemerkt haben, an einem bestimmten Punkt, wie egoistisch wir waren. Wo wir uns höher geachtet haben als andere Dinge und lieber unsere Wünsche durchsetzen wollten und haben Gott um Vergebung gebeten. War eine intensive Zeit und wir haben uns gegenseitig miteinander, füreinander, miteinander gebetet und die Vergebung zugesprochen. Und wir dürfen erleben, wie Gott an unserem Leben und unserem Herzen arbeitet. Jesus will deinen, will unseren Charakter umgestalten, hin zu einem Charakter, der ihm ähnlich wird, ihm ähnlich ist. Aber dazu brauchen wir seine Hilfe. Ich möchte dich dafür gewinnen, die Kernfrage von Paulus zu deiner Kernfrage zu machen. Die Kernfrage, die Paulus genommen hat, um zu entscheiden, was er macht und wie er vorgeht. Die Maxime von Paulus, von seinem Leben, war die Frage, was dient der Verbreitung des Evangeliums? In anderen Worten, was kann ich tun, damit andere zum Glauben kommen? Nirgends in der Bibel steht geschrieben, pass auf, dass du auf deine Kosten kommst, achte ja genug auf dich selbst und stell sicher, dass es dir gut geht. Das steht nirgends in der Bibel. Also das ist ein sehr modernes Gedankengut, aber Leute, seid ehrlich, das ist nicht von Gott. Das ist eine ich-bezogene teuflische Lüge. In der Bibel heißt es nirgends, stelle dich hin und achte auf dich, auf dein Herz. Auf dein Herz schon, aber nicht auf, ach pass auf, nimm dich in den Mittelpunkt. Sondern was Jesus sagt ist, achte den anderen höher als dich selbst. Mache zu Jüngern alle Völker. Verkündigt das Evangelium allen Menschen. Das sagt Jesus. Klar bedeutet das nicht, dass wir uns in der Gemeinde nicht wohlfühlen dürfen. Versteht mich nicht falsch. Ich finde es wichtig, dass wir uns wohlfühlen. Dass wir ein Zuhause haben in der Gemeinde, wo wir sagen, das ist meine Gemeinde und ich fühle mich wohl. Und das ist überhaupt nicht gemeint. Aber wenn es darum geht, was wichtiger ist, wenn es um die Entscheidungsfrage geht, was ist wichtiger, dass ich mich wohlfühle oder dass Menschen, die Gott nicht kennen, hier zum Glauben kommen und sich wohlfühlen? Dann sagt Paulus, muss das Gewicht ganz klar auf das fallen, dass sich Menschen wohlfühlen, die Jesus noch nicht kennen. Was dient der Verbreitung des Evangeliums? Ich fasse zusammen, wir haben 3 Punkte gehabt und der letzte Punkt ist, sei ein Influencer mit Fokus auf die Unerreichten. Und alle 3 Punkte zusammengefasst, sei ein Influencer, bete ohne Unterlass, Fokus auf Gott, Blick auf Gott. Das zweite, sei ein Influencer und ehre Gott mit deinem Leben, Fokus auf dich, was du tun sollst. Und das dritte, sei ein Influencer mit Fokus auf die Unerreichten, was wir für die anderen tun können. Ich möchte mit uns noch ein Gebet sprechen. Lieber Vater, du hast uns so sehr geliebt, du hast deinen Sohn Jesus Christus gegeben für mich, für uns. Und du hast ihn auf die Erde geschickt, damit Menschen gerettet werden, dass wir gerettet werden. Das ist der Grund, warum Jesus überhaupt gekommen ist. Danke. Danke. Wir möchten treu sein, deinem Auftrag nachzukommen. Und den Menschen in unserer Umgebung Zeugnis von dir ablegen, damit dein Wille geschieht und Menschen gerettet werden. Vergib uns, wo wir all dies nicht getan haben. Herr, wir bekennen uns schuldig, uns selbst und das Leben mehr geliebt zu haben als dich und unsere Mitmenschen. Bitte vergib uns. Bitte gestalte du unser Herz um und unseren Charakter, sodass wir dir ähnlicher werden, dass wir dir gleich werden dürfen. Wo wir sehnsüchtige und selbstbezogene Vorstellungen haben, Herr, da gleiche unser Herz deinem an. Fülle es neu mit dem, was dein Herz füllt und schenke uns Liebe für die Menschen in unserer Umgebung. Bitte hilf, dass wir in unserem Umfeld Menschen sehen, für die wir beten dürfen, denen wir das Evangelium erzählen können und in denen, für die wir dich groß machen dürfen. Dir allein, großer Gott, wollen wir die Ehre geben. Du allein bist würdig, angebetet zu werden und dich wollen wir preisen. Mit unserem Leben wollen wir dich ehren. Dies möchten wir tun, wir möchten dich groß machen, Herr Jesus. Amen.